Herbert Prohaska hat es korrekt anmoderiert. Er hat gesagt, grüß Gott auf den roten Stuhl.
Herzlich willkommen auf dem Live-Show-Podcast von Auf dem Roten Stuhl. Das Gesprächsformat auf YouTube, auf dem du seit 2011 prominente Menschen auf eine sehr persönliche Art und Weise kennenlernen kannst. Mein Name ist Bernhard Ecker. Ich bin der Gründer und Moderator der Interviewreihe Auf dem Roten Stuhl, die es jetzt glücklicherweise seit 2018 auch als Bühnenversion im Wiener Stadtsaal gibt. Manchmal touren wir auch durch Österreich. Das Konzept der Live-Show von Auf dem Roten Stuhl ist sehr leicht erklärt. Ich plaudere und musiziere mit meinem Stargast. Und genau darum geht es auf diesem Podcast. Ich präsentiere euch ausgewählte Gesprächshighlights aus den vergangenen Shows von Auf dem Roten Stuhl. Wenn du gerne einmal live dabei sein möchtest, findest du nähere Infos zum Ticketverkauf bzw. zu den nächsten Live-Show-Terminen unter aufdemrotenstuhl.com oder stadtsaal.com. Und nun soll es auch endlich losgehen. Mein Gast in dieser Live-Show ist Alex Christan. Der großartige österreichische Kabarettist ist nicht zuletzt durch seine Stimmparodien zum Kult in Österreich geworden. Die Leitung funktioniert, wir schalten nun direkt in das Live-Wohnzimmer von Auf dem Roten Stuhl in den Stadtsaal Wien. Viel Vergnügen.
Alex, nimm Platz. Alex, du hast ja das Video so von hinten ein bisschen aus dem Nähkätzchen plaudern schon gesehen. Da war ja was dabei, da irgendwie gibt es einen Zusammenhang. Ne?
Ja, ich habe mich hinten sehr gefreut, weil ja Gäste da waren, die ich intonieren kann. Also das war Hans Kranke, hast du am Roten Stuhl gehabt, das war legendär, das war eine sensationelle Einladung von Bernhard Ecker. Ich hätte es lieber im Nou Camp in Barcelona gemacht, aber was war. Herbert Prohaska hat es korrekt anmoderiert, er hat gesagt, grüß Gott auf den Roten Stuhl. Ja, und Toni Polster ist natürlich immer froh, wenn er wohin geht, wo es ein gutes Glas Wasser gibt. Und,
Alex, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich sehr.
Wer meine Interviews kennt, hat vielleicht schon entdeckt, dass ich so eine gewisse Neigung für Lebensgeschichten habe. Von Menschen, die so eine Vision, die sie in sich tragen, umsetzen. Der Alex ist quasi ein Paradebeispiel dafür, quasi aus einem fertigen Lebenskonzept auszubrechen.
Ich war sehr fertig damals. Nein, und, stimmt, du hast recht. Ja.
Und sozusagen etwas, was in dir geschlummert hat, dann wirklich in die Tat umzusetzen. 2003 war das so. Mhm. Allerdings muss man sagen, relativ spät mit 30 Lebensjahren.
So ist es. Es war eigentlich eine Zäsur ein bisschen in meinem Leben, muss ich dazu sagen, weil ich ja eigentlich aus einem relativ gut gebetteten Arbeitsumfeld ausgebrochen bin. Aber ich glaube, dass du deine Berufung, dass du der nicht entkommen kannst. Also deine Berufung holt dich irgendwann einmal ein. Und ich glaube, dass ich das, was ich jetzt mache, nämlich Menschen zu unterhalten, das ist, was ich am liebsten mache und am besten kann. Also ich habe viele verschiedene Jobs ausprobiert und war damals in der Autobranche, also eigentlich in der Journalistenabteilung im Motorsport, durfte mit der Formel 1 zwei Saisonen rund um den Globus reisen, bezahlt, war nicht so unangenehm, man kommt in Länder, die man eigentlich normalerweise nicht absichtlich bereisen würde, weil ich nach Japan hätte mir jetzt nicht dramatisch was hingezogen, aber man sieht einmal Nagoya und man sieht Suzuka und so weiter. Und vorher war ich Croupier im Casino, ich habe in der Marketingabteilung bei einem Autohersteller gearbeitet, habe in der Werbung gearbeitet und habe aber immer bei privaten Anlässen ein Mikro in die Hand gedrückt bekommen, weil irgendwie, da war klar, da wird es lustig. Und nach solchen Auftritten wurde immer wieder, Herrst, warum machst du das nicht beruflich? Und ich habe gesagt, naja, also nicht besser, ich habe einen Beruf und das ist eine Leidenschaft von mir, aber ich weiß nicht, ob das wer sehen will. Ne? Und dann war es eben so, 2003 wurde mein damaliger Arbeitgeber insolvent. Also der hat von heute auf morgen kein Geld mehr gekriegt, ich bin quasi ohne Job da gestanden. Und haben wir dann gedacht, okay, was machst du jetzt? Nicht? Ich habe natürlich Bewerbungsschreiben geschrieben, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, einmal innezuhalten und zu überlegen, ob es vielleicht jetzt gut wäre, deiner inneren Stimme zu folgen und das zu machen, was eigentlich eh schon immer so ein bisschen ein Talent oder ein bisschen eine Berufung war, dem einmal nachzugeben und einmal aktiver zuzuhören und zu sagen, was ist das, was dich eigentlich wirklich am Ende des Tages erfüllt oder was dich glücklich macht. Und das ist bei mir, Menschen zu unterhalten. Und habe gesagt, okay, ich gebe mir ein Jahr. Habe das Glück gehabt, auch meine heutige Managerin, damals vor 16 Jahren, durch Zufall kennenzulernen. Wir sind seit 16 Jahren gemeinsam unterwegs, was auch in der Branche eher ungewöhnlich ist. Und ich glaube, dass du immer Leute brauchst, die da auch an dich glauben. Also weil, wenn ich sage, ich bin lustig, dann ist das schön für mich, aber es muss Leute geben, die Art 1 Eintritt dafür bezahlen, dass du am Abend 2 Stunden zuhören, was du da zu erzählen hast. Und es muss auch jemanden geben, der das auf professionelle Beine stellt. Es muss jemand, der das vermarktet, der die Verträge macht, die Gagen aushandelt. Das interessiert mich alles nicht. Ich will meine Schmähs erzählen, ich will Menschen unterhalten. Und mit der Anna arbeite ich jetzt seit 2003 zusammen. Und ich glaube schon, dass der Faktor Glück auch ein bisschen mitspielt, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dass jemand gibt, der da auch eine Bühne gibt. Nicht? Weil wenn ich damals, also gab es den Stadtsaal noch nicht, aber wenn ich zum Fritz gegangen wäre und er gesagt, Christi, ich bin der Alex Christian, hätte er gesagt, schön. Nicht? Aber du musst dir ja deine Sporen irgendwo verdienen. Und da gab es damals ein Theater, das gesagt hat, na dann hast du mal einen Abend und schauen wir mal, was passiert. Und so hat das eigentlich begonnen, nicht? Also mit Firmenveranstaltungen und wo ich meine Parodien zeigen durfte. Und dann wirst du weiterempfohlen, dann hat die dort wer gesehen, der kommt zu dir her nach der Vorstellung, hat gesagt, würden Sie das bei meiner Firmenfeier auch machen? Habe ich gesagt, ja, kann man machen. Und dann kommt der Stein langsam ins Rollen.
Ja, das Interessante ist ja, weil ich erinnere mich zurück, wie ich dich kennengelernt habe, vor 2-3 Jahren ungefähr. Da ist plötzlich dann jemand da, der, wenn man deine Facebook-Präsenz, die Videos, die du immer postest, wo unfassbare Zahlen schon drunter stehen, und dann wird man auf einmal auf jemanden so aus dem Nichts aufmerksam und denkt sich, wow, wie groß ist das schon? Vergisst aber dann, glaube ich, immer diese Kilometer und Jahre, die eigentlich davor schon gemacht wurden, dass es eben dann zu dem Moment kommt, wo dich plötzlich viele Leute entdecken. Und da war ich ganz verwundert eben, dass du eben schon 2003 quasi schon eben mit diesen ersten Buchungen begonnen hast. Wie steinig ist der Weg, bis dann plötzlich jeder dich auf dem Schirm hat?
Lang, also steinig. Also ich glaube, es ist, man kann das vergleichen wie überall. Also es wartet ja niemand auf irgendjemanden. Also wenn ich morgen wahrscheinlich runtergehe von der Bühne und sage, so, das war's jetzt, dann werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, schade, aber in ein paar Monaten kommt der Nächste. Also du musst, glaube ich, und gerade der Anfang ist schwierig. Wenn du von dir überzeugt bist, ist es schön, das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass du sagst, ich kann das, aber dann musst du andere Leute dazu bringen, zu sagen, der kann das. Und das ist ein Weg, den man auch bereit sein muss zu gehen, weil der schnelle Erfolg ist auch kein Fundament, auf das man bauen sollte. Also das ist, wir leben ja in einer Zeit, wo alles immer schneller sein muss und wo die Menschen auch dahin, glaube ich, erzogen werden, dass sich das alles relativ rasch überholt und du kaufst ein neues Telefon und einen Monat später gibt es schon wieder das nächste. Ich glaube allerdings, dass du gerade auch in der Arbeit, die wir machen, Künstler oder Kabarettisten oder was auch immer, dein Publikum behutsam aufbauen musst. Und bei mir war es damals so, dass ich eben gesagt habe, ich fange mal an mit den Parodien. Das war ja das, worauf ich quasi immer angesprochen wurde. Und habe angefangen, für Firmen maßgeschneiderte Comedy-Konzepte zu entwickeln. Das heißt, es ging darum, ein bisschen Wissen zu vermitteln, also Information, aber in Kombination in einem Paket mit Entertainment. Und das gab es damals nicht. Also das hat sich keiner irgendwie out an die Arbeit, weil die Kollegen gesagt haben, ich spiele gerne aus meinem Soloprogramm, aber ich tue da jetzt nicht eingehen auf die Mitarbeiter oder auf die Abteilung X oder Y.
Ist ja eine wahnsinnige Arbeit eigentlich, ne? Wenn man das jedes Mal für einmal individuell vorbereiten muss.
Ja, wobei wir haben auch viel Geld verlangt. Also es war nicht gratis. Wir haben gesagt, wir tun uns die Arbeit an, aber die Anna, mein Manager, hat damals gesagt, das kostet auch richtig Kohle. Und die Firmen haben das bezahlt. Also das war ja auch lang vor den Lehman Brothers, da war noch irgendwie alles abgeschafft und die Firmen hatten Kohle ohne Ende, die Budgets waren da und es war irgendwie Milch und Honig. Ne? Und irgendwann einmal nach 7 Jahren kam eben dieser Crash und dann bin ich mit einem Kollegen zusammengesessen, es war der Herbert Steinböck und der gesagt hat, Alter, mach ein Solo-Programm, du feige Sau. Und ich habe gesagt, naja, Solo-Programm. Und er sagt, na, stell dir auf der Bühne, du kannst ja mehr als nur Parodien. Ja? Das ist ja, du zeig einfach eine andere Facette von dir. Du kannst jetzt nicht die nächsten 30 Jahre, grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Monza. Leider Probleme gehabt mit Formel 1, Sprachsinn. Ne? Das ist, ja, nein, es ist lustig, aber es ist, er hat vollkommen recht gehabt. Ja? Mein Publikum, wenn ich jetzt auf Facebook schaue, da sitzen bei mir sitzen in der Vorstellung 18-Jährige, 20-Jährige. Die können mit dem Heinz Brüller in 5 Jahren oder vielleicht jetzt schon gar nicht mehr was anfangen. Ja? Und dann habe ich ein bisschen nachgedacht, warum eigentlich nicht? Probieren wir doch einmal ein Programm. Probieren wir mal ein öffentliches Bühnenprogramm. Und das war dann schon, da hat der Herbert auch ein bisschen eine Initialzündung gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, das Geld saß auch nicht mehr so locker bei den Firmen und ich habe teilweise 80 Shows im Jahr gespielt, also von der OMV über Siemens, über was auch immer. Ja? Und wir waren in ganz Österreich unterwegs, in Deutschland unterwegs, aber das ist halt, du bist ja dann auch in der Kollegenschaft immer der Gala-Kasperl. Aber wenn du da irgendwie auch ein bisschen eine Wahrnehmung haben willst als ernstzunehmender Kabarettist, dann musst du den Schritt machen und da habe ich mich richtig angeschissen. Also dann macht boah. Wer soll da einen Eintritt zahlen, wenn ich komme und das wird schwierig und was da zähle ich da und überhaupt und außerdem. Und hatten damals das Glück, dass mich die Anita Amersfeld vom Stadttheater Walfischgasse bei einer Charity für die Klinik-Clowns gesehen hat und gesagt hat, möchten Sie mal bei mir im Theater spielen? Und ich habe gesagt, also weiß ich gar nicht, ob ich die, denken Sie nach, wenn Sie möchten, ich gebe Ihnen mein Theater. Und die hatte damals ein großes Abo-System, da waren 270 Sitzplätze. Und dann sind wir dort reingegangen ins Stadttheater Walfischgasse und das war sozusagen meine erste Erfahrung mit Menschen, die sich für mich eine Karte gekauft haben. Und das war natürlich, weil der Herbert natürlich richtigerweise gesagt hat, du, es ist ganz was anderes, wenn du weißt, da sitzen Leute, die kommen wegen dir, die sind einen Abend lang wegen dir da, weil sie gerne hören oder sehen möchten, was du zu sagen hast. Das ist ein ganz eklatanter Unterschied, als du spürst bei der Firma XY und die sind ja gar nicht wegen dir da und die musst du bespaßen.
Und die ja dann, das kenne ich als Musiker, dann teilweise eh nicht einmal zuhören, was da vorne passiert.
Nein, die wollen zum Buffet. Ja. Die wollen,
meine Damen und Herren, Sie lachen drüber, aber das ist, wenn man was zum Erzählen hat, als Musikant, das ist hart, das ist echt hart,
ja,
wenn einem keiner zuhört. Und darum trinken die alle so viel.
Ja, genau. Was?
Das ist ein Birnen, Williams.
Ich habe aber gesagt, einen großen Mülle, gell?
So ein Reales. Aber Spaß beiseite. Aber das ist eben dann sozusagen dieser Schritt als Solokünstler. Hm. Und ich finde, was ich immer so bewundere, ist ja auch dieses Statement, dann wirklich sich vor Leute zu stellen und auch dann auszuprobieren, funktioniert auch Alex Christian als Person.
Genau.
Und nicht nur, weil man weiß, der kann in Niki Lauda gut und Heinz Brüller. Ich glaube, das ist ja dann die große Prüfung
absolut,
eigentlich. Ne?
Absolut. Das ist schon auch in meinen Soloprogrammen ein ich sage jetzt einmal, eine Möglichkeit, die Parodien immer wieder einzusetzen, weil es wäre ja blöd, wenn ich es nicht mache, weil das ist, erstens einmal habe ich selber Spaß dran, die Leute mögen es gerne. Aber
erwarten es, glaube ich, auch.
Ne? Sicher, ja. absolut, aber ich sehe es nicht als abendfüllendes Tool. Also jetzt 2x50 Minuten Sportler zu parodieren, das wird dann, glaube ich, irgendwann einmal auch fad. Also sowohl für mich als auch fürs Publikum. Und ich schlüpfe gerne in Rollen, auch auf der Bühne, also in meinen Soloprogrammen, in Therapeuten, in Ärzte, in Köche, in Taxifahrer und spiele irrsinnig gern diese Figuren. Aber das sind Kunstfiguren oder ein Mafia-Paten, habe ich im letzten Soloprogramm einen Mafia-Paten drinnen gehabt. Das macht mir auch Spaß. Und das sind nicht gelernte Leute, wo jeder sofort weiß, ja, das ist der Hermann Mayer. Aber andere, also das...
Ja, es ist eigentlich ein interessantes Phänomen, weil gerade, was ich vorher schon angesprochen habe, die Facebook-Videos, die es ja dann in Österreich teilweise viral verbreiten, unglaublich, wie viele Leute das dann erreicht, gell? Und da aber diese sozusagen Fluch und Segen zugleich, dass man eigentlich für das ja, das ist das Fundament für das, dass man eigentlich dann eine breite Masse erreicht und dann aber schauen muss, dass man nicht nur übrig bleibt, dass das nicht nur auf das reduziert wird, ne?
Richtig. Ich glaube überhaupt, du musst dir, das ist, wenn wir eben da jetzt den Kreis ein bisschen schließen, zu der ersten Frage, wo du gesagt hast, wie steinig ist der Weg? Ich glaube, dass du dir, wenn du irgendwann einmal, so wie es jetzt gerade ist und wir in der luxuriösen Situation sind, Locations wie den Stadtsaal ausverkauft zu haben über Monate hinweg, da passiert vorher wahnsinnig viel. Also da musst du dir wirklich den A abspielen, dass du einfach sagst, okay, beim ersten Mal sind 150 Leute da, beim zweiten Mal 200 Leute, beim dritten Mal 300, irgendwann einmal ist es ausverkauft. Aber die Leute kommen nicht, weil sie dich aus Facebook kennen oder weil du viel TV-Präsenz hast, sondern ich bin der Meinung, das beste Fundament, um sich was aufzubauen, ist Menschen, die aus der Vorstellung rausgehen und am nächsten Tag drüber sprechen und sagen, du, gestern waren wir im Kabarett, wir waren beim Alex Christian. Bei wem? Beim Alex Christian, aha. Der war lustig, den kannst du auch schauen. Und das ist, glaube ich, die beste Werbung, die man haben kann. Weil wenn ich kann dreimal in der Woche im Fernsehen sein, dann kennen mich die Leute zwar in Leutschach, wenn ich dort spüre, weil das ist der vom Fernsehen, aber wenn das Programm scheiße ist, gehen die aus und sagen, na, das war nix. Und deswegen glaube ich, dass es wichtiger ist, dass du auf der Bühne einfach Leute begeistern kannst und die Mundpropaganda immer noch das effektivste Mittel ist, um langfristig volle Kabaretthäuser zu haben.
Und der Erfolg bestätigt es, weil ich hätte im Vorfeld jetzt in der Vorbereitung probiert, für dich eine Karte zu bekommen. Keine Chance.
Ich meine, ich habe natürlich... Ich hätte das schon nicht gegeben.
Aber es war wirklich... Alex, ich muss jetzt echt sagen, das war für mich das schönste Erlebnis, eben dann zu sehen, dass er sich als wirklich Kabarettist, als ernstzunehmender Kabarettist dann wirklich mehr als 100% ausgeht. Du hast eine Energie in den Raum gebracht, das war wirklich, also es hat mich total beeindruckt.
Danke.
Und in heutigen Zeiten, wo man sich eh schon schwer tut, für 2 Stunden einmal sich nur auf den Moment zu konzentrieren beziehungsweise einzulassen, das hat man ja heute selten mit den vielen Ablenkungen, die es gibt. Und ich bin da wirklich 2 Stunden gesessen und habe die Welt vergessen. Und das fasziniert mich immer so, wenn ein Mensch nur durch Erzählungen so viele Bilder erzeugen kann und Menschen so fesseln kann. Gratulation. Das war jetzt keine Frage, gell?
Dankeschön. Sehr lieb, Dankeschön.
Sie sehen schon, ich bin ein großer Fan.
Das ist sehr lieb, Bernhard, und das geht natürlich runter wie der Marillenbrand. Aber das ist genau, ja, das freut mich insofern sehr, weil das auch ein bisschen das ist, was ich verfolge. Das ist ein bisschen mein Weg, den ich versuche zu gehen in der Comedy- oder Kabarett-Szene. Ich möchte Menschen an dem Abend, wenn sie zu mir in die Vorstellung kommen, ein bisschen aus ihrem Alltag rausholen. Und wenn sie 2 Stunden schaffen, das Handy nicht in die Hand nehmen, dann ist schon viel passiert. Und wenn sie rausgehen, und das ist auch schön, weil ich gehe nach meinen Vorstellungen immer noch raus und plaudere ein bisschen mit den Gästen. Und die Feedbacks, die dann kommen und sagen, es war mal angenehm, 2 Stunden lang wirklich die Gedanken schweifen zu lassen, nicht belehrt zu werden, nicht den moralischen Zeigefinger zu bekommen. Das ist schon das, was ich machen mag. Ich mag unterhalten. Ja, das ist irgendwie mein Zugang zum Thema Comedy oder Kabarett. Ich möchte Leute gerne ein bisschen aus ihrem Alltag rausholen. Und wenn mir das gelingt, dass sie 2 Stunden eine gute Zeit gehabt haben und viel gelacht haben, dann ist mein Job gut erledigt worden für mich. Ja.
Und das äußert sich dann, finde ich, auch bei den Stimmen, weil du sagst eben nicht mit erhobenem Zeigefinger oder was mir aufgefallen ist, es geht nie zu Lasten dritter Personen, selbst wenn jetzt natürlich prominente Menschen parodiert werden, aber immer auf stilvolle Art und Weise. Meine Frage dahingehend, wo ist da bei dir jetzt die Grenze, wie weit du gerade bei den Parodien zum Beispiel gehst?
Ich glaube, Humor ist grundsätzlich immer ein bisschen ein Wagnis. Humor ist so facettenreich und du wirst ja nie alle Geschmäcker treffen. Das heißt, man muss sich da immer ein bisschen im Klaren drüber sein, dass man da auf einem relativ dünnen Eis geht. Aber Man kann natürlich mit der Klinge fechten oder mit der Keule. Das ist, bleibt jedem selbst überlassen. Ich will das auch nicht irgendwie bewerten, ob das jetzt schlecht oder gut ist oder wenn man ganz böse Satire macht oder so. Das ist, glaube ich, immer im Ermessen des Künstlers, der auf der Bühne steht. Ich für mich, und das ist nur meine persönliche Meinung, glaube oder verfolge den Weg schon seit langem, und das ist irgendwie auch, glaube ich, eine Bestätigung, wenn die Leute, die parodiert werden, zu mir in die Vorstellung kommen, weil der Niki ist jemand, dem geht's wahnsinnig am Hammer, wenn er irgendwo hingehen muss, und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er sagt, ja, ich komme gerne in die Vorstellung, aber ich bin die ganze Zeit mit der Formel 1 unterwegs. Das heißt, ich habe mit der Birgit was ausgemacht, eine Woche entscheidet sie, was passiert, und eine Woche entscheide ich, was passiert. So. Und wenn ich entscheide, dann bleibe ich daheim, die ganze Woche. Ja. Also das heißt, wenn die Frau Lauder entscheidet, dann gehen sie eine Woche 2 bis 3 Mal essen oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Und wenn die Niki-Woche ist, dann gehen ganz nirgendwo hin. Was ich ja auch nachvollziehen kann, weil der Mensch einfach in seiner Bekanntheit keine Privatsphäre mehr hat. Also wenn das rote Couple bei auftaucht, sitzen 10 Leute rundherum, wollen Selfies, wollen Autogramme. Na klar, bleibt er gern daheim. Umso schöner und umso geadelter fühle ich mich, wenn er dann zu mir zur Premiere kommt, in die Vorstellung und sagt, das war lustig, rede genauso. Lustig, ja. Aber um deine Frage zu beantworten, wo ist die Grenze? Ich glaube, wenn Leute selber drüber lachen können oder wenn sie ihre Parodie selber lustig finden, dann glaube ich, bin ich auf dem richtigen Weg. Weil klar, nichts leichter als einen Skandal zu produzieren, um mediale Aufmerksamkeit zu machen. Das ist ja in Zeiten wie diesen kann man polarisieren, kann man natürlich einen Saga machen, wo sie die Leute dann am Kopf greifen und sagen, no, sehr, also, pff, das ist aber ziemlich unter der Gürtellinie. Nicht mein Zugang, weil ich denke, das ist gerade auch in einer Phase, wo soziale Medien nicht nur dazu dienen, um People zu connecten, was ja der Grundsatzgedanke von Facebook war, sondern auch ein bisschen das als öffentliche Toilette zu benutzen, wo man glaubt, nicht runterlassen zu müssen und einfach Sachen reinrotzt, die dann einfach drinnen stehen und dann vielleicht 20 Likes kriegt und sich noch in der Meinung bestätigt fühlt. Da sehe ich es schon auch ein bisschen als Aufgabe, als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ein bisschen das Pendel in die andere Richtung zu drehen und zu sagen, es geht auch ohne. Also ich muss niemanden auf der Bühne diskreditieren, ich muss niemanden beleidigen, um irgendwie in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, weil die Zeitungen dankbar sind über einen Skandal, den der Herr Christian produziert hat. Das ist nicht mein Zugang. Meine Tochter ist 11 Jahre, die weiß mittlerweile, was ich mache. Die muss ja auch irgendwie damit umgehen, was der Herr Papa da irgendwie von sich gibt. Ich habe da auch eine gewisse Verantwortung meiner Familie gegenüber, so nehme ich es halt wahr. Und komme eigentlich, seit ich öffentlich spiele, gut damit durch. Also warum soll ich was ändern?
Ist ja auch im Kabarett teilweise so schon auch gewesen, dass dann eben gewisse Programme darauf ausgelegt sind, dass man sie eben über Menschen auch lustig macht. Dass es auch den Zugang gibt es ja, ne?
Satire, ich meine, es ist, also wir in der Comedy oder Kabarett, das ist natürlich immer ein bisschen bissig, klar, ja, weil sonst ist es ja nicht lustig. Die Frage ist nur, wo ist die rote Linie, wo gehe ich hin? Also der Niki, für mich war das überhaupt keine Diskussion, wie die Geschichte mit seiner Lunge war, dass das in der Sekunde aufhört auf Facebook. Und das habe ich auch gepostet, ich habe gesagt, also der Mann ringt um sein Leben. Das fiele mir nicht ein, dass ich da jetzt mich noch lustig mache drüber und eine Comedy zu produzieren, was natürlich für Aufruhr gesorgt hätte. Aber da muss ich persönlich sagen, wäre für mich eine Grenze überschritten, weil auch der hat Familie, auch der ist ja in erster Linie Mensch, Vater, Ehemann und nicht nur der prominente dreifache Formel-1-Weltmeister und Fluglinienbesitzer. Und da gilt es halt für mich auch irgendwie ein bisschen eine Sphäre zu respektieren, die halt vielleicht zulasten meines Bekanntheitsgrads geht, aber zugunsten meines in den Spiegel schauen können.
Was muss ein prominenter Mensch an Vita oder Historie mitbringen, dass du dich dafür entscheidest, ihn zu parodieren?
In erster Linie für eine Parodie ist einmal die Wiedererkennbarkeit muss gewährleistet sein. Also er muss irgendwas haben, was ihn auch wiedererkennbar macht. Und natürlich eine hohe Medienpräsenz. Das ist schon recht wichtig, weil wenn ich jetzt den linken Außendecker von Ried parodiere,
Die stelle ich mir aber gerade super vor.
Dann wird das vielleicht für seine Mannschaftskollegen bei der Weihnachtsfeier des SV Ried lustig sein. Auf Facebook werde ich keine 10 Likes kriegen. Also das heißt, die gewachsene Medienpräsenz oder der Bekanntheitsgrad muss natürlich schon da sein. Und dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn er etwas hätte, was ihn irgendwie wiedererkennbar macht. Also zum Beispiel diese grammatikalische Sattelfestigkeit vom Herbert Prohaska ist natürlich dankbar. Ja, das ist...
Brauchen wir nicht reden.
Das ist super.
Das habe sogar ich gecheckt.
Ja. Nein, das Lustige ist, vielleicht eine kleine Schnur, ich habe mit dem Herbert auch schon privat zu tun gehabt oder auch bei diversen Fernsehaufzeichnungen, der ist ja oder wäre ja, wenn man ihm diese Leine der Grammatik runternehmen würde bei der Champions League-Analyse im ORF, das wäre der lustigste Mensch. Aber wenn er versucht, Hochdeutsch zu sprechen... Der hat einen Schmäh, da scheißt du dich an. Wirklich, der hat Sachen erzählt von Inter Mailand, von AS Roma, über die Gegebenheiten, wie die Süditaliener sind, wie die Norditaliener sind, wie sich das auch verändert hat, ja, wie Fußball damals wurscht war, wenn die mit dem Trainingsanzug irgendwo einfach nur eine rauchen gegangen sind oder so. Undenkbar heute. Aber wenn der Herbert das in seiner gewohnten Art zu sprechen erzählt, ist das tausendmal lustiger als das immer versuchen, grundsätzlich auch korrekt zu sprechen. Das geht sich hinten und vorne nicht aus, aber wurscht. Ja. Das ist. Ja.
Mir fällt da gerade, weiß nicht, vielleicht haben Sie es mitgekriegt, der Herbert Prohaska war ja auch schon Gast der Live-Show und mir hat er auf der Bühne erzählt, weil ich denke mir immer, er sitzt irgendwie also unentspannt aufrecht, schon grot irgendwie, ja. Aber man merkt irgendwie, wenn er sich gemütlich, und da hat er mir erzählt hinten Backstage, dass das deshalb ist, weil sie ihm immer so schimpfen von den Firmen, wenn er so zusammensackt, dass man das Logo vorne nicht mehr sieht.
Das kann ich mir vorstellen.
Also es gibt ja manchmal lustige Sachen, auf die man achten muss.
Ja, da sollen sie mal ein Backel Chips hinstellen.
Ist bei mir Dogling.
Ja.
Aber ich habe die falschen erwischt. Ich hab den,
oh!
Ja. Nicht einmal hingegriffen. Ich habe die normal gesalzenen gehabt, aber er mag die Paprika.
Nein, das geht. Das ist ein Affront erster Klasse.
Und zuvor war es ja mal. Also.
Ja.
Wurscht. Wir schweifen ab. Aber sehr gut. Abschweifen. Schweifen ist super. Alex, dass ich jetzt den Faden nicht verliere. Genau, prominente Menschen. Ja. Also was ich vorher auch rausgehört habe, das heißt, es hat eigentlich noch nie jemanden gegeben, der irgendwie böse war und gesagt hat, hey, weiß ich nicht, das ist jetzt, finde ich nicht so lustig.
Nicht wissentlich. Also ich weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß dass es Leute gibt. ich nenne jetzt sicher keinen Namen. Das tue ich nicht, das mache ich nicht. Die was sich vielleicht denken, so rede ich nicht. Interessiert mich nicht. Also, setze mich nicht hin, was suche ich mir den Schmoren an? Aber unbestätigten Gerüchten zufolge. Also es waren wirklich fast alle bei mir in der Vorstellung. Ich habe mit Ausnahme vom Herrn Schwarzenegger fast alle auch schon persönlich kennenlernen dürfen oder ihnen die Hände geben. Der Hermann Mayer war super, der hat sich bei mir mit Mayer Hermann vorgestellt. Das war ein Wahnsinn. Ja, das war wirklich. Den habe ich in Salzburg kennengelernt bei einer Veranstaltung. Leonidas heißt die Gala, das ist sowas wie die Gala-Nacht des Sports. In Salzburg und da werden die verdienten Salzburger Sportler geehrt. Und Backstage habe ich den Hermann kennengelernt. Ein Idol von mir. Ich habe jedes Rennen von Hermann Mayer gesehen, das war der Unbreakable, das war ein Viech. Ja. Das war, ich habe den geliebt. Ja. Und bin natürlich hingegangen und habe gesagt, grüß Gott, Alex Christian, Mayer Hermann. Ja. Und dann hat er einen Schraubstock. Ja. Und habe ich gesagt, nein, ich bin ein großer Bewunderer. Ja, mir gefällt es auch, was du machst, muss ich sagen. Ja, habe ich sehr unterhaltsam gefunden. Ja. Und deswegen freut mich das natürlich, wenn die Opfer von mir drüber lachen können. Ja, das ist schon noch ein bisschen eine Art der Bestätigung, dass ich glaube, dass ich dieses dünne Eis auf der dickeren Stelle beschreite und nicht dort, wo
ich
eibrig.
Ja, ich glaube, es wäre, glaube ich, auch sehr unangenehm, wissentlich Leute zu haben, die man parodiert, denen das dann nicht taugt und die dann fast angefressen sind. Ich glaube, das ist auch nicht sehr angenehm. Ne? Prost.
Zu wohl, Badeschaft. Ja, also klar. Aber es ist, ich finde es auch ein bisschen eindimensional, muss ich ganz ehrlich sagen, da jetzt eine Bühne dazu zu benutzen, um jemanden durch den Dreck zu ziehen, wenn man auch durch den Gagau ziehen kann.
Das ist die sogenannte feine Klinge.
Ja, es ist nicht notwendig. Also die Leute lachen auch so und ich weiß nicht, ich hab immer ein bisschen ein Thema mit diesem Skandale produzieren müssen, um irgendwie, ich glaube gerade jetzt ist es, wie schon gesagt, ich glaube es ist gar nicht so unwesentlich, wenn man sich da als jemand, der in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, nicht als jemand positioniert, der zeigt, schaut einmal, ich hupfe auf dem Zug auf und gehe noch eine Stufe tiefer, weil ich habe keine Freude damit, die Leute, die in der Opferrolle sind, können auf der Bühne sich nicht verteidigen, weil es ist ja nochmal was anderes, wenn man zum Beispiel, wenn du einen Talk machst, du bist ein sehr wertschätzender Interviewer, aber wenn man kritische Talks macht, dann kann sich der auf der Bühne irgendwie wehren oder dann kann man den mit Vorwürfen konfrontieren und sagen, sie haben versprochen, dass sie keine Steuern erhöhen werden, aber jetzt, ja, sie machen es trotzdem und dann kann der sagen, ja, aus dem und dem Grund mache ich es oder wer auch immer, oder der Boris Becker, aber dann hat er die Möglichkeit, auf der Bühne Stellung zu beziehen. Jetzt da jemanden anzwatschen und der kann nichts tun, weiß ich nicht. Also, ja, kann man machen, mein Weg ist es nicht.
Und nebstbei ist man ja heute, gerade bei den sozialen Medien, immer dem Shitstorm manchmal näher, als man glauben möchte. Ne? Das muss man natürlich dann auch verkraften können, wenn man so weit geht. Ne?
Ja, ich sage immer, wenn man sich auf eine Bühne stellt, müssen einem Tomaten schmecken. Ja. Und klar, je mehr du dich exponierst, desto mehr wirst du gesehen. Das ist so. Nicht? Also wenn man sie irgendwo ins Licht stellt und mit Honig einschmiert, dann darf man sich halt auch nicht dann beschweren, wenn Fliegen kommen. Das ist so. Die Shitstorms, ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Faktor der Aufmerksamkeit um jeden Preis. Ja. Man muss ja auch mittlerweile schauen, wohin sich die Fernsehunterhaltung entwickelt hat. Ja. Da gibt es ja teilweise Formate, wo ich mir denke, ich weiß nicht, was man mir zahlen müsste, dass ich irgendwelche Eingeweide von Insekten fresse. Das ist ja dann auch ein bisschen eine Prostitution zugunsten irgendwelcher Quoten, die dann erfüllt werden müssen. Und das ist ja dann die Aufgabe jeglicher eigener Würde. Also ich denke mal, da muss man auch ein bisschen gegensteuern und sagen, es geht anders auch. Ja. Weniger ist immer ein bisschen mehr, im Endeffekt, unterm Strich. Ja.
Gibt es eigentlich prominente Stimmen, die quasi auf halbem Wege wieder von dir gelassen werden, weil sie irgendwas aus einem Grund nicht funktionieren oder du nicht überzeugt bist?
Viele.
Okay.
Viele. Viele. Also ich habe versucht, den Marcel Hirscher, der 100% Bekanntheitsgrad hat.
Werbemarketingtechnisch eine absolut angesagte Geschichte.
Drifte aber immer wieder in den Hermann Mayer ab. Und bevor ich dann herumdilettiere, los ist lieber. Weil wenn du dazu sagen musst, dass der Marcel Hirscher jetzt kommt, dann wird das super dünn. Aber klar, Politiker, also die sind ja mittlerweile, mir fehlen ein bisschen die Charismaten, mir fehlen ein bisschen die Menschen mit Ecken und Kanten, mir fehlen die nicht NLP-geschulten Menschen, die einfach reden wie in der Schnabel. Die einfach mittlerweile nur mehr reden, aber nichts mehr sagen. Ja? Und 17 Sprachcoaches haben und Antwortcoaches und dann in Wahrheit ja keine Angriffsfläche mehr geboten wird. Und deswegen ist es für mich als Kabarettisten oder Comedian immer ein bisschen schwieriger, Politiker da irgendwo festzunageln. Ja? Und was halt auch noch dazu kommt, ist, ich bin grundsätzlich nicht so ein Polit-Satiriker, ich mache das lieber, ich finde andere Themen, über die ich mich lustig mache, weil teilweise ist es ja eh schon nicht mehr zu überhöhen, was man geboten bekommt. Und
ja. So echt kann man gar nicht klingen. Ne?
Entschuldige?
So echt kann die Stimme gar nicht klingen.
Ja, ja, so echt und vor allem das, was gesagt wird, ist ja teilweise auch sehr amüsant. Ne? Und da noch eine Pointe drüber zu setzen, ist schwierig. Ne?
Du Entschuldigung, ich war kurz abwesend. Wenn man so genau zuhört, ich bin immer so, ich denke dann so mit und Gott sei Dank denkt sie jetzt dann ja dann. Du, was ich mir letztens gedacht habe, als Schlagzeuger, ich bin ja beruflich Schlagzeuger, kann man ja am Instrument schon die Hosen ein bisschen beeindrucken.
Echt?
Ja, also ich meine, die Zeit ist bei mir eh vorbei. Aber da haben wir so gedacht, kann man, wenn man als Niki Lauda sagt, zum Beispiel, ich liebe dich, ist das, geht das bei den Frauen? Also macht das Eindruck?
Also,
das hat mich so interessiert.
Dadurch, dass ich ja seit vielen Jahren im Hafen der Ehe ankere,
ja, stimmt, ja.
Beeindrucke ich ja keine anderen Frauen mehr.
Aber wenn du jetzt deiner Frau irgendwie beim Frühstück als Heinz Brüller
meine
ein paar
Frau,
nette
mein,
Worte sagst, ist das super, oder?
Dann wäre ich mittlerweile geschieden, glaube ich. Also, guten Morgen, Schatz, hast du gut geschlafen? Ja, ja. Möchtest du den Toast getoastet oder lieber als Weißbrot? Unglaubliche Szenen. Gib mir den Zuckerstreuer, die Marmelade. Ja, ja. Also das.
Nein, da kann ich zwei Schlagzeuge aufbauen. Ich glaube, da komme ich nicht mit.
Meine Frau hat eine sehr liebe, direkte Art, mir das zu sagen. Die hat gesagt, lern den George Clooney dann vielleicht. Der Heinz Brüller und der Herr Lauders interessieren sie eher sekundär. Das ist ja wurscht.
Ja, schade eigentlich. Gell?
Ja.
Hätte mich gefreut für die.
Ja, aber dann will es dauern. Nicht? Und dann, was die.
Aber wie ist das zum Beispiel im Freundeskreis? Da ist man dann jetzt ständig, erst red einmal als
nein, der und nein, gar nicht, weil meine Freunde, denen ist das wirklich komplett wurscht. Also wenn ich bei der M48 hinten am LKW am Orangenen stehen würde und die Mistkübeln ausleeren, wäre das egal, was ich mache. Also mein Beruf ist in meinem Freundeskreis kein Thema, gar nicht. Die ärgern sich, dass ich nie Zeit habe am Abend, wenn die Steak essen gehen oder Fußball schauen gehen, dann sage ich immer, ich nicht, ich arbeite. Aber die wissen das. Also wir kennen uns schon so lang, das ist einfach, wenn wir zusammensitzen, kommt das nie aufs Tableau. Weil im Freundeskreis, einer meiner liebsten Freunde ist Urologe. Nicht? Da gehen wir auch essen und reden nicht über irgendwelche. Also, wenn er sagt, dann.
Obwohl, ich meine, da denke ich mir gerade, ich mein, wenn man schon mal da sitzen hat, ne? Kann man ja schnell nachschauen.
Ja, aber.
Ob alles in Ordnung, also gut.
Könnte man, aber die Frage ist, interessiert es die anderen im Restaurant? Also.
Stimmt, den Schritt weiter habe ich jetzt nicht gedacht.
Ja, schon, ne? Weil es ist ja, also die Blickdiagnose ist ja bei urologischen Problemen nicht so, hat sie noch nicht so durchgesetzt. Also es geht ja nach wie vor um das Ertasten.
Ja.
Und zwischen Gruß aus der Küche und der Suppen, da jetzt einmal schnell die Prostata angreifen. Weiß ich nicht. Also.
Du, nur da zur Information, ich habe da mein Handy liegen, gell? Nicht, weil ich jetzt glaube, ich bin so.
Weil du einen Anruf erwartest.
Ja, kennt ihr, ne? Mhm. Nur wegen der Zeit. Wir warten jetzt eigentlich schon das erste Set.
Haben ist Sie, nicht wahr.
Ja, die Zeit ist vergeht immer. Haben Sie noch Lust auf. Also, ein, zwei Fragen hätte ich noch. Sehr gut. Was mich interessiert, wacht man eines Tages auf und redet das Niki Lauda und denkt sich, Harvard, was ist denn da jetzt los? Also ist jetzt blöd gefragt, aber wie entdeckt man die, oder kann man es auch erlernen?
Man wird als geheilt entlassen, doch die Ärzte irrten sich. Nein, es ist, ich bin in der Schule drauf gekommen, dass das geht. Und wir haben lustigerweise im damaligen Freundeskreis, da war ich so, ne, ich bin nicht lange in die Schule gegangen, wie alt war ich, war schon relativ früh auf Tournee, von einer Schule in die andere nämlich.
Und auch in verschiedenen Bundesländern.
Ja, 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 definitiv. Ja, definitiv, ja. Meine Eltern mussten, wenn sie zum Elternsprechtag, respektive meine Mama, wenn die zum Elternsprechtag gekommen ist, hat sie gesagt, sie brauchen sich nicht vorstellen, mein Sohn hat sie zu Hause in Perfektion vorgespielt. Und Ich muss dazu sagen, ich war in einer erzkatholischen Schule, in einer Privatschule im Kollegium Karlsburg. Und da war, die haben überhaupt keinen Spielraum gehabt für Blödsinn. Also das war ja damals im Jahre 81, 82 und da gab es einen Physiklehrer, den Herrn Möstl hat er geheißen, der Möstl, und der hat einen wahnsinnigen S-Fehler gehabt. Und ich habe meine Physikstunden üblicherweise vor der Klasse verbracht, weil weil ich ihn in der Pause als quasi Warm-up für die auf der Tafel präsentiert habe, die physikalischen Gesetze, nicht? A Quadrat plus A Quadrat sind 2 Quadrat. Und plötzlich stand der Herr Professor Möstl im Raum und ich nicht mehr. Also ich habe ich habe dann die Mitschriften zu Hause nachmachen und meine Mutter, und der hat immer gesagt, wissen Sie, Ihr Sohn ist hochintelligent, aber er ist so blöd. Er hat nur Blödsinn im Kopf. Nicht? Das ist eine Johannes Mario Simeleske Art zu sprechen, muss man fast schon sagen. Und deswegen war ich relativ rasch immer aus den Schulen draußen, weil ich muss auch sagen, ich war kein schlimmes Kind, aber ich war sehr kreativ, was angewandten Irrsinn angeht. Also ich hatte... da gab es so Werkkästen, die haben wir gesprengt, wenn es drauf angekommen ist, und haben Geschlechtsorgane auf Tafeln gemalt und dann den Lehrer des Namens drüber geschrieben, und das kommt nicht gut in einer Privatschule wie Karlsburg, und dann war ich in einer Sporthauptschule und dort, da habe ich mich gespürt, das war relativ easy, da ist sie um den Sport gegangen, also ums Lernen, und dann in der HTL und dann in der Hack, und irgendwann hat mir Mama gesagt, das hat keinen Sinn mit dir, ja. Aber draufgekommen mit diesen Parodien bin ich mit 14 aktiv, Gerhard Berger noch in der Formel 1, und wir haben dann bei Freunden, wenn Sportübertragungen waren, den Ton abgedreht und ich habe halt geredet dazu. Nicht? Und die sind am Boden gegangen und haben sich die Bäuche gehalten vor Lachen. Ja. Ist ja lustig, du redest wie der, voll Alter, ne? Voll. Und das war eigentlich, also das sozusagen, der, so wie Maschek heute, habe ich vor 30 Jahren quasi die ganzen Sigi Bergmanns, wenn Evander Holyfield geboxt hat im Caesars Palace oder im Madison Square Garden, der Rechtsausleger 30 Kilogramm Schlagkraft in der rechten Hand, und das ist super, wenn der Ton Odrad ist und ich rede da drüber und dann kannst du alles sagen, ne? Das war,
und natürlich Heinz Briller, das war einer der ersten Parodien, die ich gehabt habe, ja. Sensationell. Gerhard Berger, Klauke Frage, ist damals bei Ferrari gefahren und damals schon im Auto große Probleme gehabt, Schwierigkeiten gehabt, ich weiß gar nicht, was ich noch alles sagen kann, dass er Probleme hat. Dort ist eigentlich angefangen, nicht? Aber meine Mama hat damals gesagt, hey, mach was Gescheites, geh doch in eine Bank, Kabarett keine Zukunft. Heute würde man sagen, geh was Gescheites, mach was Gescheites, wer Kabarettist und geh nicht in eine Bank. Nicht? Aber...
Vorsicht, Alex.
Vorsicht.
Vorsicht. Vorsicht. Ich war 7 Jahre in einer Bank beschäftigt.
Wirklich?
Ja.
Hinterm Schalter?
Ich hatte blaues Blut. Nicht jetzt politisch denken. Der Volksbank Adler, gell?
Ach so.
Ist ja blau.
Das ist ja auch, die tragen ja auch ein bisschen zu den PISA-Verlierern bei. Ich meine, wir wundern uns über PISA-Studien, aber mit V wie Flügel. Ich meine, was sollten Kinder... Weißt du, was ich meine? Das ist... Es wird immer wieder gesprochen über die Verwahrlosung der deutschen Sprache, aber wie auch, wenn die Werbung da irgendwie auch dauernd auf diesen Zug aufspringt, so muss Technik, ja.
Geiz ist geil, ja, wobei ist, das stimmt ja häufig.
Ist überhaupt nicht geil, Geiz ist das Gegenteil von geil.
Also
Geiz,
ich meine, grammatikalisch.
Ja, natürlich, ja, und ich fahr Mäcki, Alter, weißt du, ich meine, das ist... Sehr, aber da werde ich Ihnen dann im zweiten Set ein bisschen was vorspielen, da habe ich viele Gedanken dazu.
Ja. Letzte Frage, der Klassiker, ich glaube, das hat jeder schon mal so, eine Hans-Moser-Parodie oder so, das glaube ich, das hat ja eh schon fast jeder mal ausprobiert. Kommen wahrscheinlich Urführer und sagen, hey, kann auch das und das.
Wahnsinn. Nach meinen Vorstellungen, und das ist vor allem im ländlichen Raum, Gesundheit, das ist vor allem im... Vorsicht, da müssen Sie bitte aufpassen, Niesen ist lebensgefährlich. Haben Sie das gewusst? Wirklich, vor allem, wenn man es Moin an fremden Kosten steht. Nein, du hast recht, viele Menschen kommen nachher und sagen, ich tue ja privat auch parodieren. Und ich sage, super, machen wir es einmal. Und dann kommt immer der Hans Moser. Ja. Aber das ist, das ist wie wenn ich mit Marcel Hirscher sage, tue ich da auch Skifahren.
Alex, ich sage danke.
Immer gerne.
Ich tue mir jetzt total schwer, das abzubrechen, weil es total Spaß macht. Aber wir haben noch ein großes zweites Set vor uns. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß. Ich spreche jetzt für uns beide, das erlaube ich mir, wie wir beide hier auf der Bühne heroben. Wir entlassen Sie in eine kurze Pause und ich hoffe, wir sehen uns dann gemeinsam im zweiten Set
wieder. Dann wird's lustig.
Dankeschön. Applaus.